Ich begrüße die kleine Anwesendenmenge für diesen Saal hier. Wir haben dieses Jahr ein gewisses Ungleichgewicht in den Räumlichkeiten. Einige Workshops sind knallvoll überfüllt und hier ist der Übergang zwischen 150 Personen und 800 Personen halt etwas drastisch. Mein Name ist V. Holland. Ich bin der Alterspräsident des Chaos Computer Club und Andi hat mir ein Stück weit diese Veranstaltung hier verordnet, um einfach mal ein paar Dinge aus einer etwas anderen Sicht über das Internet zu berichten. Unter dem Titel Sprache, Dienste und Kultur des Internet. Der erste Begriff ist die Sprache. Jeder von uns hat eine Muttersprache und dann gibt es noch eine Reihe von weiteren Sprachen, die man heute einfach zu lernen hat. Die zweite Sprache, die wichtig ist, ist Englisch, aber nicht deshalb wegen Amerika, sondern weil Englisch die Sprache des Internet ist. Genauer gesagt, es ist die Sprache, in der die technischen Normen des Netzes geschrieben sind. Das hätte auch eine andere Sprache sein können, etwa Frankreich, aber durch die französische Kulturpolitik, die das Internet abgelehnt hat und die eine Grenzöffnung bei Datensystemen historisch abgelehnt und ja sogar teilweise bekämpft hat, hat sich Französisch nicht so durchgesetzt, obwohl es die Sprache der Post und der Diplomatie ist, sondern die technischen Grundlagen des Internet wurden auf Englisch geschrieben. Und von daher, wenn man sich in der heutigen Kultur bewegen will, hat man so viel Englisch zu können, außer seiner Muttersprache, um verstehen zu können, was da passiert beim Internet. Und wenn man sich dann noch ein bisschen um Bildung bemüht, dann ist eine weitere Fremdsprache fällig, egal was für eine ist. Das ist so eine Art Mindestqualifikation, wie wir sie uns überlegt haben, wenn man Hacker sein will. Denn dazu gehört, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und sich die Dinge, die da sind, selbst anzueignen. Es gibt keinen Nürnberger Trichter, wo man sich ein Buch unters Kopfkissen legt oder eine Webseite anklickt und dann hat man den ganzen Kram begriffen. Das ist Arbeit. Das erfordert eine Menge von Lesen, Nachdenken und Fehler machen beim Anwenden. So viel für den Anfang zur Sprache. Genauer gesagt zu den Sprachen. Als historischen Rückblick noch, Heinrich von Stephan, der den Weltpostverein gegründet hat, sprach über 2 Dutzend Sprachen und konnte sich in denen verständigen. Und das war für die Arbeit, die er geleistet hat, nämlich die Gründung des Weltpostvereins, die wohl entscheidendste Voraussetzung. Weil durch die Kenntnis dieser vielen Sprachen konnte er sich auch ein Stück weit in die vielen unterschiedlichen Kulturen einfühlen und hat dadurch bewirkt, dass der Weltpostvertrag geschlossen werden konnte. Und der besagt, schmutzig verkürzt oder grob verkürzt, die verschiedenen Länder haben sich darauf geeinigt, auch noch Briefe auszutauschen, wenn sie miteinander Krieg führen. Irgendwo ist auf der Welt immer Krieg und Kommunikation ist eine Chance, nicht nur zu hetzen, sondern auch zu deeskalieren und Konflikte zu entschärfen. Und die Möglichkeiten des Internet als eines weltweit vereinheitlichenden Netzes bieten da auch eine Reihe von positiven Chancen. Die Dienste des Internet sind, wenn ich mir die üblichen Computerzeitschriften anschaue, eigentlich nur in der Einzahl betrachtet. Es gibt das www und für die allermeisten ist das Internet identisch mit dem World Wide Web. Dabei ist das Internet eigentlich nur eine Transportarchitektur, die eine Fülle von Diensten zur Verfügung stellt. Viel elementarer als das passive Anklicken von Seiten im www ist der Dienst Mail zu nutzen. Das tut jeder, aber er ist sich gar nicht bewusst, dass das ein Dienst ist. Mich interessiert mal hier im Publikum, wer exakt eine E-Mail-Adresse hat oder ob es inzwischen bei allen so ist, dass sie mehr als eine E-Mail-Adresse haben. Hat einer exakt eine E-Mail-Adresse, den bitte ich mal zum Helden. Ja, das sind dann schon wieder viele. Das ist ja das. Okay. Der nächste interessante Dienst und vor allen Dingen interaktive Dienst, das sind die News. Wer von den hier Anwesenden nimmt mehr oder weniger regelmäßig eigentlich an den News teil? Und wer weiß nicht, was News sind? Na gut, vielleicht hat sich auch keiner getraut da. Ja, zumindest einer meldet sich da oben. Die News erwähne ich deshalb an herausragender Stelle, weil sie beide Richtungen der Kommunikation sind. Die Möglichkeiten der bisherigen Kommunikation war eigentlich immer ein Zweiklassensystem. Das klassische Bildschirmtextsystem hat so angefangen und frühere Dienste erforderten immer irgendwelche Aufsichtspersonen und waren ungleichgewichtig. Der Sender, im Extremfall hier eben meine Position, hat das Machtmittel Mikrofon in der Hand und der Rest ist dazu verdonnert, zuzuhören. Obwohl diese Form des Frontalunterrichtes oder der Frontalkommunikation eigentlich eine historisch überholte Sache ist. Bei Bildschirmtext war es noch in gleicher Form konzipiert mit dem Faktor 16. 16 mal so schnell wurde gesendet von den Informationsanbietern, wie der Bürger, der teilgenommen hat, senden konnte. Und das ist ein Kommunikationsmodell, was auf einem Zweiklassensystem beruht. In dem Moment, wo jeder die gleichen Möglichkeiten zur Kommunikation hat, also jeder mitreden kann, ohne dass ihm das Wort abgeschnitten wird, entstehen neue Kommunikationsformen. Es gab im Mittelalter bereits Dialoge in geschriebener Form. Dialoge ist nicht der richtige Begriff, also jetzt eher so, es handelte sich um Handschriftenverkäufer oder um Autoren, die Handschriften schrieben und die wurden verkauft, aber sie wurden mit Anmerkungen verkauft. Die Computertechnik macht es nun möglich, dass zu irgendeinem Text jeder seine Anmerkungen dazu schreiben kann und eben in der Anmerkung technisch enthalten ist, worauf sich diese Anmerkung bezieht, also auf den Bezugsartikel. Dann gibt es die Möglichkeit, sich diese Sachen auch grafisch anzeigen zu lassen und dann hat man auf einmal einen Diskussionsverlauf als grafische Darstellung, also ein anschauliches Prinzip, meinetwegen Hugo antwortet Emma, Emma antwortet Hugo und so hin und her, dass jetzt ein Teil dieses Dialoggeflechtes ein Zwiegespräch zwischen zweien ist und an anderen nehmen mehrere teil. Da kann man auf einmal grafische Diskussionsstrukturen beobachten, die man ansonsten in einer Runde erstmal nur erlebt. Der Vorteil von Kommunikation, wie man sie etwa in den News als die offenste Form macht, daran kann jeder teilnehmen. Sehr viele lesen nur mit und nehmen nicht aktiv teil, aber machen sich sehr wohl ihre Einschätzungen über die, die dort miteinander diskutieren. Und bei diesen Diskussionen gibt es durchaus Ergebnisse. Eine große Menge von Infrastruktur des Internets wurde in solchen Diskussionsgruppen geschaffen. Dabei haben sich auch verschiedene Diskussionsstile entwickelt. Und das Verrückte ist, man kann diese Diskussionen zu einem relativ hohen Prozentsatz, zumindest über die letzten Jahre hinweg, verfolgen. Da gibt es Dienste, der am weitesten zurückliegende Dienst ist Déjà News, also wie das französische Déjà-vu, bloß Déjà News. Und die speichern kommerziell so viele Newsgruppen, wie sie kriegen können, und machen das auf Volltextsuche recherchierbar. Das ist den meisten, die an den Newsgroups teilnehmen und dort schreiben, überhaupt nicht bewusst. Und sie sind dann hinterher unter Umständen erschüttert, dass jetzt die Dialoge, die sie geführt haben, von ihrer meinetwegen, sagen wir mal so, politische Überzeugungsmentalität wie Jutta Ditfurth oder sowas, wenn die dann in einer Diskussion vorgeführt wird und erlebt, dass da Gegenargumente kommen, die ihr nicht passen, und dann schreiben die dann ganz empört, das ist von Alaska bis Hawaii zu lesen. Es gibt eine ganze Menge von Menschen, die an den News nicht teilnehmen, weil sie davor Angst haben. Weil diese Form, mit Öffentlichkeit umzugehen, heutzutage noch immer nicht gelehrt wird. Da macht jeder seine eigenen Erfahrungen und fällt erstmal auf die Schnauze und bekommt Flames. Er verhält sich irgendwie verkehrt, warum auch immer, hat eine zu lange Signature, hat irgendwie andere Auffälligkeiten, Fehler, von denen er gar nicht weiß, dass sie ein Fehler sind oder dass es da Verhaltensnormen gibt. Ja, und dann kommt dann der erste, wie heißt es dann, entweder Hausmeister oder Internetblockwart, je nachdem, wie die Bezeichnungen da sind, und bekommt dann gesagt, aber richtig macht man es doch so. Ja, und dann gibt es die einen, die sagen, ich mache es weiterhin, aber anders. Und dann gibt es eben zunehmend sehr viele Menschen, die das Problem überhaupt nicht verstehen. Die haben eine Maschine ins Wohnzimmer installiert, die haben sie eingeschaltet, dann ist da irgendwelche Software drauf, dann drücken sie irgendwelche Knöpfe, und ihnen ist gar nicht bewusst, dass man das nun plötzlich in der ganzen Welt lesen kann und eben auch mitkriegen kann, welche Auffassung, welche Überzeugung jemand hat und auch nicht, wie man sich eigentlich in diesen Netzen benimmt. Denn die Kultur, dort zu kommunizieren, ist auch gewachsen über die Jahre, beginnend von den ersten Freaks, die diese Kommunikation benutzt haben. Das erste Dutzend Leute, die Telefon hatten, das erste Telefonbuch wurde auch das Buch der Dutzend Narren oder so ähnlich bezeichnet, weil man sich nicht vorstellen konnte, dass man mal mit einem solchen Apparat ernsthaft arbeiten könnte. Heutzutage ist das Telefon eine bekannte Selbstverständlichkeit. Und diejenigen Menschen, die länger mit dem Internet arbeiten, für die ist das inzwischen eine vergleichbare Selbstverständlichkeit, dass man nicht mehr missen möchte. Ebenso wenig missen möchte wie das Telefon. Und ebenso wie am Telefon sich bestimmte Gesprächskulturen entwickelt haben, haben sich in den Netzen Gesprächskulturen entwickelt. Aber an den verschiedenen Stellen auch durchaus unterschiedliche. Da gibt es die verschiedenen Benutzerkreise, die sich entwickelt haben, und mit jeder neuen Software, die ein Marktführer ausstößt, entsteht neues Benutzerverhalten, weil die ganzen Regler in der Software so eingestellt sind, wie sie eben ab Werk eingestellt sind. Und da fahren dann eben eine ganze Menge Leute kommunikativ auf der Überholspur und ziehen eine riesige Staubfahne hinter sich her. Da gibt es dann die Newsreader, da kommt dann der Text erstmal als gewöhnlicher Text und hinterher soll er ja auch noch irgendwie bunt sein und blinken, also kommt der ganze Krempel nochmal als HTML hinterher. Das ist so ähnlich, als wenn ich mir jetzt so vorstelle, wenn das eine Behörde macht, meinetwegen eine Kulturbehörde, dann bekommt man erstmal den Brief auf gewöhnlichem Amtspapier, irgendwie mausgrau, und anschließend kommt dann noch zusätzlich die grellbunte Blinke-Version hinterher. Beides in einen digitalen Briefumschlag verpackt, und dann, wenn man sich bemühen will, sich auf den Text zu konzentrieren, dann ist es zumindest bei mir so, dass ich dann den zweiten Teil nicht betrachte, sondern zurückschicke oder mich beschwere bei dem Betreffenden. Er möge das doch bitte abstellen, es ist eine Belästigung. Noch schlimmer ist es, wenn jeder dann automatisch seine Visitenkarte auf allen fremden Rechnern parkt, weil dann in der Datei irgendwo drin steht, das ist die Datei Visitenkarte, und damit du jetzt die hast, wird die bei dir, bei jedem Leser dann auch noch auf die Platte gemüllt. Auch das finde ich eine Belästigung. Beim Chaos Computer Club ist inzwischen das Phänomen auch angetroffen. Es gibt nun über 1000 Mitglieder und zumindest Mitgliednummer, ich weiß nicht, Nummer 1616 oder so, hat dann an eine Mailingliste Weihnachtsgrüße geschickt. Und man kann einfach nur Gott danken, dass das nicht alle Mitglieder des CCC genauso machen. Und da kommt man auf eine relativ einfache Regel. Wenn man sich überlegt, wenn das, was man gerade zu tun beginnt, wenn das wirklich jeder macht, ob das dann immer noch funktioniert oder ob das ein gigantisches Xmas-Spam, also jetzt so Weihnachtsmüll gibt, wenn jetzt nicht nur das Lametta auf den Straßen rumliegt, sondern auch noch Myriaden von E-Mails, also jetzt, da kann man ja mal ausrechnen, wenn jedem Menschen auf der Welt auch nur eine E-Mail zu Weihnachten schickt, welche Bandbreite an Glasfasern wir dann bräuchten, ob dann auch armdicke Glasfaserstränge ausreichen würden oder ob man da vielleicht doch noch die Lichtgeschwindigkeit etwas tunen sollte, damit das noch funktioniert. Das klingt so einfach, sich dran zu halten, wenn das jeder macht. Aber in der Praxis steckt der Teufel im Detail. Und eine sehr segensreiche Einrichtung, die eben auch zum Wachsen des Netzes gehört, sind Newsgruppen für Anfänger. Das ist in den deutschsprachigen Newsgroups de-u-user-questions und de-u-user-infos. Da stehen eine ganze Menge von Grundlagentexten drin, die versuchen, bestimmte Verhaltensweisen im Netz zu lernen, ohne allzu viel verbale Prügel einzustecken. Es gibt so den Spruch von den älteren Netzhasen, die sagen, Newbies muss man flamen, dann lernen sie schneller. Also das heißt, wenn man nur präzise genug schimpft, ist das eine konstruktive und keine destruktive Sache. Aber man muss auch immer beachten, welche Empfindlichkeiten man auslöst. Die Newsgroups haben eine Diskussionskultur weiterentwickelt bis hin zur in Anführungsstrichen Abstimmungsreife. Es gibt zum einen den RFD, den Request for Debate. Da wird versucht, ein Thema anzuschneiden, aber nicht einfach, also ich habe heute Lust, über Gummibärchen zu diskutieren, sondern in einer Art und Weise, wo das Thema, das Ziel, die Vorstellung in einer Art Exposé, in einer Ausarbeitung zusammengestellt sind. Das Ziel soll sein, dass man sich möglichst klar und präzise zustimmend, ablehnend oder verändernd äußern kann. Das ist dann der Diskussionsprozess, der stattfindet. Und dieser Diskussionsprozess heißt RFC, Request for Comments. Genauer gesagt ist das ein Dokument, wo der Betreffende oder die betreffende Gruppe in der Regel, die dieses Dokument zusammenstellt, sich schon sehr viel Mühe gibt, auf die Einwände aus der Diskussion einzugehen und eine Art Konsens zu finden. Das Konsensprinzip ist auch sehr wichtig, wenn man eine FAQ schreibt. Also jetzt einen Text, der Antworten auf häufig gestellte Fragen enthält. Frequently Asked Questions. Denn in dem Moment, wo man Gegenpositionen nicht berücksichtigt, wird der Betreffende, der diese vertritt, sich relativ schnell hinsetzen und auch eine FAQ schreiben und diese auch posten. Und dann gibt es eben zwei FAQs, die sich zu Teilen widersprechen. Und das ist dann einfach lästig. Weil auf der Ebene von Suchbegriffen ist FAQ ein sehr hilfreicher Suchbegriff. Wenn man nach irgendeinem Thema Informationen haben will, ist es in vielen Fällen hilfreich, zuerst nach einer FAQ zu suchen. Ob es jetzt bereits eine FAQ zum Thema Froschzucht gibt. Hilfsweise sucht man dann halt den englischen Begriff oder eine andere Sprache und sucht so ein News-Archiv eben über die letzten Jahre ab. Das dauert angesichts der heutigen Rechenleistung auch immer nur so ein paar Sekunden, also in der Größenordnung, wie man warten muss, bis von sonst wo auf der Welt dann die Bits angetröpfelt kommen. Und dann kriegt man das ist eine andere Baustelle, die Schlösser öffnen. Das ist dann im Internet sind viele Schlösser erstmal schon mal auf und manche Firmen wissen gar nicht, was ein Schloss ist und kennen den Unterschied, meinetwegen so als Standardkonfigurationsfehler zwischen einer lokalen Festplatte und einer Festplatte, die weltweit im Netz hängt, nicht. Also da gibt es genügend Situationen, wo man gar keine Schlösser aufmachen muss, um in irgendwelche Schlösser zu kommen. Aber den Schlenker zurück zu den RFCs, Request for Comments. Das Erstaunliche ist, dass das komplette Internet auf RFCs beruht. Also auf technischen Dokumenten, über die nicht einmal abgestimmt wurde, sondern die gerade den Konsensgrad erreicht haben, wo sich verschiedene Menschen zusammengehockt haben und Diskussionsprozesse zusammengefasst haben. In Sachen, die in etlichen Fällen kommt es anschließend noch zu einem CFV, zu einem Call for Vote, zu einem Abstimmungsverfahren. Bei den technischen Dokumenten des Internet ausgerechnet ist dies nicht passiert und war auch irgendwo wohl nicht nötig. Es gibt da auch eine Reihe von RFCs, ich glaube so die Größenordnung 2322, 2323, 2324. Da ist eine davon die RFC über die Wäscheklammern, die wir hier auch auf dem Kongress praktizieren, dass die IP-Nummern auf Wäscheklammern notiert werden, weil die kann man am einfachsten irgendwo anbringen, beschaffen, beschriften und in einem lokalen Event wie diesem hier oder wie es die Niederländer verschiedentlich gemacht haben, einfach verwerten. Also es gibt auch unter den RFCs Dinge, die auf den ersten Blick komisch erscheinen, wie IP-Nummern auf Wäscheklammern und die durchaus praktisch sind. Und es gibt auch eine Reihe von RFCs, auf denen das Internet nicht direkt beruht. Da ist es hilfreich zu achten auf das Datum 1. April. Da sind auch einige sehr originelle und amüsante RFCs mit dabei. Viele Entscheidungen, auch über abgestimmte Verhaltensweisen, beruhen auf Ergebnissen langer und heftiger Diskussionen. Ein Punkt dabei ist das sogenannte Fremdcancel-Verbot. Das heißt, dass es als sehr unerwünscht gilt, Beiträge von anderen zu löschen. Technisch ist das bei den News zumindest möglich. Da kann man hinter der Nachricht, die man geschrieben hat, eine weitere Nachricht hinterher schicken und sagen, also das ist mir versehentlich rausgerutscht, diese Nachricht bitte ignorieren. Das ist eine sogenannte Cancel Message und für den Fall von großen technischen Problemen wurde auch der Fremdcancel akzeptiert, dass also jetzt eine derartige Löschmeldung von einem Dritten, etwa vom eigenen Provider, geschrieben wird. Denn es gibt auch Meldungen, die einfach technische Probleme bereiten und keine inhaltlichen. Auf der Ebene des Spam hat dann eine amerikanische Anwaltskanzlei den ersten offensiven Netzmissbrauch begangen, indem sie an zigtausende Newsgroups die gleiche Reklame für ihre Anwaltskanzlei geschrieben haben, in der sie eben beschrieben haben, wie man von dieser Kanzlei Green Card Lotterielose bekommt, um ein Visum für die USA zu bekommen. Das kann man zwar überall auch, aber diese Anwaltskanzlei hat halt so nach dem Motto, im Internet ist doch alles erlaubt, ausgerechnet eine Anwaltskanzlei, dann in dieser massierten Form einfach ihre Werbung verschickt. Daraufhin haben sich dann viele geärgert und überlegt, wie man gegen diese Werbung vorgehen kann. Und dann haben eine Möglichkeit war Fremdcanceln. Das ist eine ungeliebte Möglichkeit, aber auch das wurde diskutiert. Da wurde dann relativ schnell auch das Problem erkannt, dass ein Fremdcancel sehr nahe an die Zensur kommt. Und dann gab es eine, ich weiß nicht, ob das ein halbes Jahr oder ein Jahr gab, dauerte eine Diskussion darüber, dass es aber doch Dinge gibt, wie wenn man in zigtausende Newsgruppen den gleichen Reklametext schickt, dass das einfach Netzmissbrauch ist. Und dann wurde sehr heftig darüber gestritten, wer denn jetzt Netzmissbrauch festsetzen kann und wie das zu bemessen ist. Und da ist dann ein Mensch namens Breitbart auf die Idee gekommen, da eine mathematische Formel zu entwickeln, die einen Fehler möglichst nicht bestraft, aber wenn es mit grobem Vorsatz geschieht, es möglichst drastisch bestraft. Und da wurde dann nicht die Anzahl der Newsgruppen gewählt, in die etwas geschickt wird, sondern nur die Wurzel davon. Wenn also einer es irgendwo lieb gemeint hat und irgendwie seine Weihnachtsgrüße an 10 Newsgroups geschickt hat, weil er in denen postet, dann ist die Wurzel von 10 einfach 3, ein bisschen. Aber wenn er das in 1000 oder sagen wir meinetwegen in 10.000 Newsgroups geschickt hat, dann ist die Wurzel schon 100. Und in 10.000 Newsgruppen den gleichen Text zu schicken, das ist nun wirklich daneben. Und diesen Wert, diesen sogenannten Breitbart-Index, der wird, da haben sich dann die verschiedenen Newsgruppenverwalter auf der ganzen Welt jeweils regional darauf geeinigt, was sie in ihrem Bereich noch für tolerabel halten. Oder genauer gesagt, ab welchem Bereich es eindeutig daneben ist, so viel zu posten. Für Deutschland liegt das irgendwo in der Größenordnung BI gleich 10. Das heißt, wenn man in 100 Newsgruppen zugleich Nachrichten verschickt, dann ist das nicht mehr mit Dummheit und Unerfahrenheit zu entschuldigen, sondern da hat sich einer schon Mühe gemacht, einen Prozess zu automatisieren und verspricht sich etwas davon, in der Regel eben etwas Geschäftliches. Und dann werden Fremdcancel geduldet. Da gibt es dann Menschen, die das auf sich nehmen, um das Netz von einer gewissen Menge Müll zu befreien, und die leben in einer schwierigen Position, weil sie dann eben auch mal in Konflikte kommen. Da gab es dann den virtuellen Ortsverein von der SPD beispielsweise, und auch dort hocken Leute, die zwar einen virtuellen Ortsverein gründen konnten, aber die noch nicht gewusst haben, was Spam ist und die von daher auch in der Gegend rumgespammt haben, und auch deren Beiträge wurden dann fremd gecancelt. Und das hat dann eine Weile gedauert, bis diese guten Genossen eingesehen haben, dass das aus Sicht des Netzes zu Recht geschehen ist. Das sind Aspekte, also ich habe jetzt hier ein paar Aspekte vom Netz, von der Entwicklung aufzählen können und ein paar Grenzen und Grauzonen, wo man Fehler machen kann. Die Fehler sind vielfältiger, als sie in irgendwelchen Strafgesetzbüchern beschrieben sind, denn es handelt sich im Wesentlichen um kulturelle Fehler. Als hilfreiche Suchbegriffe dazu empfehle ich die Anfängertexte durchzulesen und mal in den verschiedenen Sprachen zu vergleichen, was es da an Unterschieden gibt. Und dann nach ein paar einschlägigen Flames zu suchen. Es gibt auch neue Kommunikationstypen, also beispielsweise Trolle und Elche. Und wer mal diese Begriffe definiert finden möchte, der findet das zumindest für den deutschsprachigen Bereich bei Deja News mit den Suchbegriffen Troll, Elch, Gabel, weil einer, der sich um die Einführung des Begriffes Elch verdient gemacht hat, das war Matthias Gabel. Und ein anderer sehr schöner Begriff ist der Merck-Befreiungsschein. Wenn man in den Newsgroups so viel Mist gemacht hat, dass andere meinen, Man würde so schreiben, als würde man überhaupt nichts merken, dann bekommt man die Merkbefreiung. Das heißt, so sinngemäß ist davon befreit, im Verkehr mit anderen denkenden Wesen irgendwelche sinnvollen Verhaltensänderungen zu zeigen. Also die genaue Formulierung findet man unter Merkbefreiungsschein oder Amt für Merkbefreiungswesen. Das sind dann Begriffe, die sich auch im Rahmen der Netzkultur entwickelt haben und die man mit den entsprechenden Suchmaschinen findet. Ich habe jetzt nur in Anführungsstrichen zusätzlich zum www etwas von ein klein wenig von Mail und ein bisschen ausführlicher über News gesprochen. Es gibt natürlich noch einen Haufen anderer Dienste im Netz. Eigentlich ist das Internet eine Art Protokollvermittlungssystem und die verschiedenen Protokollvarianten kann man sich aussuchen und es sollte eigentlich immer funktionieren, dass diese über irgendwelche Ports miteinander verbunden werden. Und das klappt, das tut es meistens und nicht immer. Je mehr man sich damit beschäftigt, desto erfolgreicher kann man kommunizieren und das Maschinchen für seine Zwecke benutzen. Die Kernaussage ist, lernt mit Suchmaschinen umzugehen und tut das mit anderen zusammen. Suchmaschinen sind die perfekten Eltern. Kleine Kinder fragen immer warum und wollen wissen, wie es wirklich funktioniert. Die Suchmaschinen in den Netzen haben den Vorteil, sie haben maschinelle Geduld. Das Einzige, was lästig ist, sie geben oft zu viele Antworten. Und da ist so meine Regel, wenn man mehr als 24 Treffer bekommt oder von mir aus 23, ist ja nur so die Größenordnung, dann hat man die Frage falsch gestellt. Dann muss man überlegen, wie man die Frage so stellen kann, dass man viel weniger Hits bekommt und zwar möglichst auch genau die, die man herausfindet. Auch hier ist wieder zum einen Nachdenken und zum anderen bewusster Umgang mit der Sprache notwendig. Wobei an der Stelle auch bewusster Missbrauch in Anführungsstrichen hilfreich sein kann. Wenn man bei Deja News etwa nur national recherchieren will, also in einer bestimmten Sprache, dann kann man als Suchbegriff und eingeben. Und da die Suchlogik nur das englische Wort and als und erkennt und das deutsche Wort einfach irgendeine Zeichenkombination ist, kreist man die durchsuchten Dokumente ein auf alle Dokumente, die das Wort und enthalten. Und da das Wort und in der deutschen Sprache das zweithäufigste Wort ist, kann man eigentlich davon ausgehen, man hat sämtliche sinnvollen deutschen Dokumente damit erstmal als Suchbasis und andere nicht. Das häufigste deutsche Wort ist die und das ist wiederum ein Konflikt mit dem Englischen, wo es to die heißt. Also da gibt es auch, da bekäme man auch englische Texte. In ähnlicher Art und Weise kann man dann für andere Sprachen, Spanisch, Italienisch oder so, meinetwegen mit il, Französisch oder le suchen als Suchbegriff, also einer Kombination, die in anderen Sprachen nicht auftaucht und kommt damit zu direkten Ergebnissen nur in der gesuchten Sprache. Das sind alles eine Menge von kleineren Tipps und Tricks, die man am sinnvollsten mit Freunden erlebt, die selber schon suchen können oder andere Suchverfahren entwickelt haben. In dem Moment, wo man sich da gegenseitig austauscht, haben alle etwas davon. Und die Möglichkeiten, die das Netz bietet, mit den verschiedenen Suchstrategien, also nicht nur Alta Vista, sondern auch die Dienste wie Deja News und andere, die sind ungeheuer vielfältig. Und also, wenn ich zurückdenke, vor 20 Jahren konnte ich von sowas nur träumen. Und heute gibt es das im Kaufhaus von der Stange, in Anführungsstrichen. Es ist nur wichtig, mehr davon zu lernen und effektiver damit umzugehen. Und wenn ich das richtig sehe, habe ich jetzt schon eine Weile überzogen. Und es ist... ich habe noch Zeit. Ja.
Schlenker, jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken.
Die Erklärungsvielfalt des Netzes hat eine neue historische Dimension einfach vom Volumen erreicht. Die Informationsmenge, die im Internet technisch vorrätig ist, liegt oder lag vor einem halben Jahr bei geschätzten vielleicht 8 Terabyte. Ein Gigabyte ist eine Milliarde Zeichen, ein Terabyte ist nochmal 1000-mal so viel und ist eigentlich eine ganz handliche Größenordnung, weil das ist ungefähr die Informationsmenge, die in der Library of Congress in den USA zu finden ist. John F. Kennedy hat 1963 eine Kommission damit beauftragt, zu vermessen, also 1963, das ist schon eine ganze Weile her, zu vermessen, wie viel Information eigentlich vorhanden ist in der Library of Congress als der bedeutendsten Datensammlung der oder Wissenssammlung der USA. Und diese Library of Congress, ein Gebäudekomplex von mehreren Gebäuden, da wurden dann die Buchstaben gezählt von den Büchern und da kam dann hinterher so als Ergebnis raus, das sind ungefähr 10 hoch 13 Bit und das ist ungefähr ein Terabyte. Oder wenn ich von den heute im Lebensmittel Supermarkt üblichen PCs ausgehe, die dort verkauft werden, dann kriegt man diese Informationsmenge auf den Festplatten von ungefähr 100 Stück unter. Leider ist das Theorie, weil dieses Weltkulturerbe oder dieser Teil des Weltkulturerbes, der ist noch nicht im Netz vorhanden. Da ist sehr viel Spielerei zu finden und sonstige Informationen, aber die Kernpunkte, die unsere Kultur ausmachen, da haben sich die Staaten, die von jedem Autor Zwangsabgaben von Büchern verlangen für die jeweilige nationale Bibliothek, da haben sich diese Staaten noch nicht die Mühe gemacht, diesen Kram einzuscannen und der Bevölkerung auch zugänglich zu machen, wo das doch eigentlich eine Kulturaufgabe ist. Auf der anderen Seite stellen sich eine Reihe von Staaten an und versuchen, Inhalte im Netz zu reglementieren. Also ich meine, wahrscheinlich käme man auch darauf, dass in der Bibel einige Geschichten pornografisch sind
und dass die Umgangsformen mancher Teilnehmer zu wünschen übrig lassen. Also da kommt dann nicht eine Selbstkontrolle, wie sie im Netz stattfindet, durch gegenseitige Diskussionen, Ermahnungen, Beschimpfungen, Flames und, sondern da kommen dann noch Kontrollen ausgerechnet an der Stelle von außen in das Netz, ausgerechnet von denen, die sich nicht darum bemüht haben, die bisherige Kultur im Netz überhaupt bereitzustellen. Und zumindest, sage ich mal, bezogen auf die Autoren, wo die Urheberrechte abgelaufen sind, halte ich das zumindest für eine Kulturaufgabe. Es gibt im Netz Initiativen, auch derartige Dinge voranzutreiben, aber das ist gegenwärtig noch eine ziemlich radikale Minderheit. Auch die Wissenssammlungen im Netz sind noch nicht so vernetzt, wie sie wirklich hilfreich sind. Mein Standardbeispiel dafür ist die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert. Das war die erste Sammlung des Wissens der Geschichte. Und diese Enzyklopädie enthielt die Bauanleitung für sich selbst. Es war das erste rekursive Kulturwerk. In der Enzyklopädie stand eben drin, wie man Kupferstiche macht, wie man eine Druckerei einrichtet, wie man Bücher druckt, wie man Bleibuchstaben herstellt und. Alles bebildert und betextet. Eigentlich müsste im Internet auch die komplette abrufbare Geschichte des Internet zu finden sein, wie man ein Internet aufbaut, wie es sich entwickelt, aus welchen Teilen die Rechner bestehen, wie die Rechner funktionieren. Und das ist erst in sehr kruden Ansätzen der Fall. Aber ich sage mal, ich habe da die Hoffnung, dass sich das entwickelt. Und zu dieser Entwicklung trägt als einer der wesentlichen Elemente das Prinzip bei, Wissen frei weiterzugeben. Das findet sich in den Betriebssystemen wie Linux, BSD, wo der Quellcode offen weitergegeben wird. Quellenoffene Software als Begriff ist ein Ansatz, Wissen in technischer Form weiterzugeben. Und an der Stelle sehe ich eine sehr merkwürdige Entwicklung, dass nämlich ein Land wie Mexiko 120.000 Schulen ausstatten will mit Linux-Rechnern. Das hat zur Folge, dass die Kinder dort nicht nur lernen, zum Knöpfchendrücker zu werden mit der MF104-Tastatur, wo 104 Knöpfe drauf sind, und auf den Windows 95-Tasten sind dann noch die Knöpfe drauf für die Leute, die mit der Maus die Startleiste nicht finden können. Und da hat man nichts verstanden, wenn man Knöpfchendrücker lernt. In dem Moment, wo man ein Betriebssystem zu verstehen lernt, also jetzt so den Verwaltungsapparat des Computers auch mit begreift, dann dauert das zwar viel länger, als jetzt nur irgendwie eine Anwendung zu benutzen wie ein Textverarbeitungsprogramm, aber dafür hat man hinterher das Ding auch wirklich begriffen und ist nicht mehr abhängig von irgendeinem Guru, der einem erklärt, das ist der Computer und er tut, was du willst, wenn du ihm nur die magische Diskette gekauft von deinem Softwarelieferanten einlegst. Sondern dann ist klar, was die Kiste tut. Und ich gehe davon aus, dass mit einer entsprechenden Verzögerungszeit von, sagen wir mal,
5 Jahre, 7 Jahre. So lange dauert es, bis da eine entsprechende Schülergeneration da diesen Zyklus des Lernens durchgezogen hat. Dass nach so einer Phase einfach eine ganze Volkswirtschaft am Weltmarkt für Wissen eine andere Rolle spielt als die dann vergleichsweise zurückgebliebene Jugend in Deutschland, wo derartiges Wissen nicht gefördert wird, sondern eben Knöpfchendrücker herangezogen werden. In der Diskussion, in der offenen Diskussionsform des Internet ist da ein weiterer interessanter Suchbegriff, die Kathedrale und der Bazar. Erik Raimond hat in dem, also Bazar auf Englisch geschrieben, sowas lese ich zumindest lieber im Original, weil da weniger Übersetzungsfehler sind, schreibt sich Bazar. Da muss man auch bei den Suchbegriffen drauf aufpassen, wenn man nach sowas sucht. Und die Kathedrale vergleicht er mit dem Softwareerstellungsmodell von Microsoft und den Bazar mit dem Modell, nach dem Linux entstanden ist, als ein Beispiel von quelloffener Software. Diese im erst durch das Netz möglich gewordene Kultur einer globalen Kooperation ist letztlich auch Gesprächskultur. Gesprächskultur in einer schriftlichen Form, in einer so abstrakten Form, wie es eben Programmzeilen sind. Auch über Programmzeilen kann man ideologisch diskutieren und Streit kriegen und verschiedene Philosophien haben, wie man Probleme löst. Aber das Ergebnis ist messbar, was dabei herauskommt. Und es gibt zwar noch keine Messmethoden für Qualität von Software, ebenso wenig wie es Messmethoden für die Qualität eines Gesprächs gibt, aber doch ist es so, dass Menschen Urteile finden können, Urteile fällen können und sich über diese Urteile austauschen können. In dem Moment, wo das in archivierter Form stattfindet als Kommunikation, kann man auch im Rückblick noch einmal darüber gehen und feststellen, welche Fehler habe ich vor ein paar Jahren gemacht oder welche haben andere vor ein paar Jahren gemacht. Im Positiven ist das hilfreich, um zu lernen. Im Negativen ist das ein Aspekt, der die Kultur noch ein weiteres Mal verändern wird, nämlich ein Stück weit das Ende der Privatheit. Barking, ein niederländischer Datenschutzbeauftragter, hat das auf das Jahr 2008 definiert, so nach seinen Vorherschätzungen. Wenn man sich die Beschleunigung der Speichertechnik anschaut, dann hat heute ein im Kaufhaus üblicher PC mehr Rechenleistung und mehr Speicherleistung, als sich ungefähr 1980, 82 herum der Herr Herold, der Chef des Bundeskriminalamtes, fürs Bundeskriminalamt haben wollte. Für die Fahndungsforschung für ganz Deutschland. Heute hat die Rechen- und Speicherleistung jeder, der einen PC hat, im Verhältnis zu Hause. Wenn man das nochmal 10 Jahre weiter nach vorne rechnet, dann dürfte das dann auch noch reichen für entsprechende Dossiers. Und an der Stelle sind Computer und vor allen Dingen Nachrichtennetze, der Netzcharakter ist das Entscheidende, Strukturverstärker. Wer schwach ist im Kommunizieren, wird im Verhältnis noch schwächer und wer stark ist,
kann die Möglichkeiten noch stärker und noch heftiger nutzen als vorher. Damit ergibt sich auch eine neue Form des, Kulturkampf ist ein etwas schwieriger Begriff, aber es ergeben sich da ganz klare Auseinandersetzungen zwischen Informationseliten und informationellen Habenichtsen. Das Beispiel mit Mexiko soll andeuten, dass hier Dinge durchaus im Umbruch sein können und man auch bestimmte Schwächen ausnutzen kann, um zu einer besseren Position vorzustoßen. Aber die Macht von Monopolsoftware und von Abhängigkeiten, bleibt weiterhin bestehen und an der kommt man nicht vorbei. Wenn alle ein bestimmtes Textverarbeitungsprogramm oder wenn eine hinreichend unkritische Masse, die aber so groß ist, dass er eine für die Gesellschaft kritische Masse bildet, einfach Standardsoftware auch dann benutzt, wenn sie nichts taugt und all ihre Texte nur in diesem Format abschickt, dann hat dieses Format eine gewisse Macht. Und die Möglichkeiten, das zu umgehen, sind bereits für einen Bürger nicht trivial, wenn man dann eben auch von Behörden Briefe meinetwegen im Doc-Format von Word bekommt und dann erstmal darauf achten muss, ob da kein Makrovirus drin ist oder meinetwegen noch bei ActiveX-Geschichten, die mit dem eigenen Rechner sonstige Dinge veranstalten. Das sind Gründe, warum man das nicht haben will. Aber der eigentliche Grund ist, dass jetzt eine Firma hier auch eine Kommunikationsstruktur zementiert und Bedingungen und das mit Bedingungen macht, die Kommunikation eigentlich erschweren. Wenn ich eine Meinung, einen Gedanken habe und ihn austauschen möchte, dann brauche ich dazu nicht bunte Bildchen, Blinken und sonstige Eigenschaften, sondern dann sind es Gedankenabläufe, die sich in Sätze formulieren lassen und die eigentlich nicht viel mehr als Buchstaben und Satzzeichen benötigen. Ich meine, dass die Kommunikation ein Stück weit leidet unter Überfrachtung. Die Weihnachtsgrüße, die überflüssigen, sind, da kann man nun sagen, man kann das als auch als ideologisch überfrachtet sehen, wenn man so etwas nicht haben will. Umgekehrt können in Kommunikation Elemente fehlen. Ich hatte einen Flame auf einer Mailingliste und da kam dann als Argument drüber, der Schrift fehlt die Farbe von Bananen. Es ist nicht möglich, mit Worten alles auszudrücken und gerade die bildgebenden Verfahren, da stehen wir in der Nutzung erst am Anfang. Was im Web zu sehen ist, sind im Verhältnis nur also da wird viel geblinkt und es ist schrill und bunt, also insbesondere auf Seiten von Schülern, die mit Dutzenden Wackelgifs überladen sind, ist das zu beobachten. Aber Bilder lassen sich auch ganz anders anordnen, etwa um eine Kommunikation zu strukturieren und transparent zu machen. Ich glaube, Holmes.com oder Sherlock Holmes.com, ich habe die URL jetzt nicht im Kopf,
bietet eine Recherchesoftware an, die auch für die Arbeit von Gefängnisverwaltungen gedacht ist. Da geht es nämlich darum zu untersuchen, wie die Häftlinge mit der Außenwelt kommunizieren. Das heißt, welcher Besucher kommt wann rein und welcher Besucher meinetwegen besucht mehrere Häftlinge. Und das jetzt so mal aus Sicht der Gefängnisverwaltung, welche Besucher nehmen wir uns mal vor und die sind für uns interessant. Also jetzt so die Automatisierung einer Rasterfahndung mit den heutigen grafischen Darstellungsmöglichkeiten. Das ist dann jetzt nicht so das Baumdiagramm des Informatikers, was man sieht, sondern einfach ein natürliches Personengeflecht, was sich so ein Stück weit darstellt über verschiedene Gruppenstrukturen und Beziehungen. In ähnlicher Art und Weise kann man auch andere Kommunikationsstrukturen verbildlichen. Etwa wenn eine Gruppe miteinander kommuniziert und man speichert nur die Verkehrsdaten, also wer hat wen wann angerufen, dann kann man ein derartiges Teil meinetwegen mal eine Woche derartige Kommunikation in 5 Minuten ablaufen lassen und sieht dann am Bildschirm die Gesprächsfäden hin und her fetzen in einer Folge, in einem Ablauf, und dieses Bild geht unmittelbar ins Hirn ein. Man hat einen Eindruck von den Gruppenstrukturen, von der informellen Hierarchie einer Gruppe, vom Eingebundensein von Menschen da drin, ohne dass man dieses Bild, was man gerade gesehen hat, als die Farbmusterverläufe in Zeitrafferverfahren von der Beschleunigung, ohne dass man das in Worte fassen kann. Die Ärzte als Berufsgruppe sind diejenigen, die mit bildgebender Software schon am meisten vertraut sind und die von den Röntgen, Ultraschall und so weiter Aufnahmen und irgendwie Scheibchenschnitten des menschlichen Körpers dann auch bestimmte Dinge sehen und interpretieren können. Auch das will gelernt sein. Aber diese Entwicklung ist eigentlich das, was nach dem Text kommt. Und das steht eine ganze Menge von Software erst am Anfang. Und da treten dann auch neue Probleme auf, nämlich derartige Eindrücke, die man so gesehen hat, auch wieder zu verworten und zu kommunizieren. Denn irgendwie muss sich auch sowas ja ausdrücken lassen. Da kann es gut sein, dass uns dafür nur die Begriffe fehlen, dass wir noch nicht weit genug sind, dass wir auch diese Verfahren, die sich da als neue Möglichkeiten für uns auftun, erst erforschen müssen. Kommunikation ist ein menschliches Grundbedürfnis und zeichnet sich in der Natur dadurch aus, dass sie bei einem Lebewesen grundsätzlich mit eingebaut ist. Bei Computern war das ein evolutionärer Schritt und er ist erst später im Laufe der Zeit hinzugekommen als in Anführungsstrichen Netzwerkfähigkeit. In der Natur ist die Kommunikation so entscheidend, dass sie die Grundlage für eigentlich das Leben ist. In der Technik haben sich Computer dann durchgesetzt, als sie über diese Funktion auch beherrschten. Erst dann kamen sie wirklich in nennenswerten Stückzahlen, also auf den Markt und haben sich durchgesetzt. Die Kultur im Internet wird sich nach meiner Einschätzung noch zu einem schlechten Teil hin entwickeln. Und zwar, wenn ich mir den typischen deutschen Prozessverlauf anschaue. Wenn ich es recht im Kopf habe, handelt es sich bei 2/3 aller Streitfälle im Recht um Nachbarschaftsrechtssachen. Das Internet, angelegt als globales Dorf, führt dazu, dass das Nachbarschaftsrecht jetzt globale Auswirkungen hat und man eben auch Stress mit einem Nachbarn aus dem gleichen Weltdorf in Timbuktu bekommen kann. Das sind Verwicklungen, da stehen wir erst am Anfang, und das Lernen von Gesprächskulturen und das Achten unterschiedlicher Gesprächskulturen ist eine ganz wesentliche Voraussetzung. Man kann nicht alle Kulturen auf der Welt lernen und man kann nicht vermeiden, irgendwo in Fettnäpfchen zu treten, egal mit was für einer auf was für eine Ebene der Kommunikation man sich friedlich versucht einzurichten. Von daher ist es fast noch wichtiger, als alle Kulturen zu lernen, mit den Risikosituationen umgehen zu lernen. Also sich entschuldigen zu können, um Verzeihung zu bitten und zu akzeptieren, dass andere Dinge, von denen man zutiefst überzeugt ist, auch anders sehen können. Damit will ich nicht zu einer Toleranz von allem und jedem aufrufen, sondern nur den Augenmerk auf die Achtung vor dem weithin unbekannten anderen zu schärfen, mit dem man es zu tun hat. Und in dem Moment, wo man eben nicht nur eine Mail schreibt, sondern eine Mailingliste mit einem geschlossenen Kreis oder in den News mit offenem Kreis oder noch anonymer in irgendwelche Webseiten irgendwelche Formulare ausfüllen. Es handelt sich, abgesehen von der Private Mail ab 2 Empfängern, handelt es sich mehr und mehr um eine öffentliche Äußerung, die man getan hat und wo man im Extremfall auch noch Jahre später für Stress kassieren kann, dass man irgendwann etwas so gesehen und so gesagt hat. In Verbindung mit der Massenspeicherung droht den Jüngeren noch viel, viel mehr, dass die Jugendsünden, die sie heute anrichten, ihnen in 10 oder 15 Jahren vorgehalten werden. Und auch an der Stelle ist es hilfreich, sich an ein Prinzip zu halten, nämlich stell von mir aus an, was du willst, aber geh davon aus, es kommt alles raus und steh auch noch dazu, wenn rausgekommen ist, was du angestellt hast. Und wenn du nicht davon stehen lässt, dazu stehen kannst, was du gemacht hast, dann lass die Aktion lieber bleiben. Das ist eine relativ einfache Grundregel, aber sie hat nicht nur mir, sondern auch einer ganzen Reihe von Freunden in einer Reihe sehr heikler bis schwieriger Situationen weitergeholfen, um nicht in irgendwelche merkwürdigen Verstrickungen bis Verwicklungen zu gelangen. Der Alltag, um irgendwelche Mails oder News zu schreiben, ist weit trivialer, aber auch in Anführungsstrichen gefahrvoll, weil zeitaufwendig.
Wer sich mal hinsetzt und über eine längere Zeit sich bemüht, an verschiedenen Diskussionen zu beteiligen, der wird merken, was für ein Loch im Zeitbudget diese Beschäftigung mit Mail, Mailinglisten, News bedeutet. Auf der anderen Seite möchte ich diese Dinge deshalb nicht missen, weil sie mir ein Arbeitsfeld eröffnet haben und eine Weltsicht, wie sie mir vorher nicht möglich erschien. Ich kann in Unmengen von Texten auf der Welt recherchieren und Informationen für mich herausfinden, die ich so noch nicht wusste und die mir eine Beschleunigung meines Wirkungsfeldes geben. Dass ich bestimmte Informationen schnell zur Verfügung habe und damit Entscheidungen treffen kann, Überlegungen anstellen kann, wie sich Dinge weiterentwickeln. Diese Chancen zu nutzen, bieten sich erst mit dem Internet in der jetzigen Form. Es gibt, und das ist erst ein roher Anfang bezogen auf das, was sich noch entwickeln wird. Es gibt nicht nur das Jahr 1984 von George Orwell, sondern 200 Jahre zurück, das Jahr 1784, da hat Kant in der Berlinischen Wochenschrift eine Schrift zur Aufklärung verfasst. Und wenn ich sie versuche, verkürzt wiederzugeben, dann könnte man daraus lesen, man gebe den Menschen ein so mächtiges Kommunikations- und Informationswerkzeug, wie es das Internet ist, und die Menschen werden sich selber aufklären. Damit möchte ich schließen, und wenn noch Fragen kommen, dann versuche ich darauf einzugehen.